Ja, guten Morgen. Alles still? Habe ich alle schon begrüßt? Kann mich gar nicht erinnern. Aber also nochmal guten Morgen. Ja, hört sich schon gut an, ja. Zumindestens wach seid ihr geworden. Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein und bin selber gleich richtig auf die Predigt gespannt. Es ist so interessant heute Morgen. Ich hatte gestern mit Benny noch telefoniert. Sagt man Benny? Benjamin? Was sagt man?
Benny ist okay. Benny.
Okay, alles klar. Ja, manchmal. Okay. Ja, also nochmal telefoniert und dann hatte ich mich erinnert, dass ich am Freitag wir haben so einen kleinen Impulsabend gehabt und ich habe ein bisschen was vorbereitet und ich habe ihm das vorgeschlagen und er sagt, ja, mach das, weil das andere hatten wir schon gehabt und so. Obwohl, ich sag's euch, ich bin dann hierher gefahren und einen Gedanken habe ich gehabt. Warte mal, kann man das Ding hier tiefer machen? Genau. Genau, und einen Gedanken habe ich gehabt. Den gebe ich euch jetzt mal mit. So, der Gedanke war, egal wie die Predigt wird, egal wie sie wird, die ist sehr frisch, ich sag's euch, richtig frisch. Ist ja auch gut, was Frisches zu haben. Das andere ist, ich spreche über Gottes Wort und ich lese sein Wort. Und sein Wort, so wie wir das heute auch schon aus dem Römerbrief gehört haben, sein Wort ist ein Wort, das nicht von irgendeinem Menschen gemacht ist. Sein Wort kommt aus der Ewigkeit. Sein Wort hat ewigen Bestand. Jesus hat mal gesagt, egal ob Himmel oder Erde vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Deswegen ist sein Wort unglaublich kostbar. Und deswegen wusste ich, das hat mich so ein bisschen getröstet, auch wenn die Predigt super langweilig wird, wird sie nicht. Also ich kann eigentlich nicht langweilig. Aber selbst falls dies der Fall sein sollte, habt ihr Gottes Wort gehört, das aus der Ewigkeit kommt und zu euch sprechen wird. Und dieses Wort, das müsst ihr in euer Herz richtig reinfallen lassen und darüber nachdenken, über dieses Wort. Und ich starte damit im Philipperbrief im Kapitel 3 und dann lese ich uns mal ein paar Verse daraus vor und werde zu ein paar Versen ein paar Gedanken teilen. Ich fand das für mich selber nochmal immer wieder aufrüttelnd und ansprechend, was Paulus hier schreibt. Also wir bleiben bei Paulus, wir haben ja heute damit schon gestartet. Im Übrigen, meine Brüder, schreibt er hier, im Übrigen, also übrigens, ja, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Wisst ihr, wie oft Paulus das in diesen vier Kapiteln geschrieben hat? Hat jemand das mal gezählt? Freut euch in dem Herrn? Hat jemand so eine Idee? So ein paar Bibelschüler hier oder so? 14 Mal. Also ist schon interessant, ne? Wenn ich jetzt euch heute irgendwas erzählen würde und ich würde das immer wieder erwähnen, ich würde sagen, freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Und übrigens, freut euch in dem Herrn. Das war jetzt erst 4 Mal. Und freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Dann würdet ihr sagen, okay, so langsam ist gut, ja? Wie oft will der sich da wiederholen? Aber Paulus, er sagt hier im Übrigen, der hat das ja schon ein paar Mal vorher erwähnt, und er sagt im Übrigen, freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Im Übrigen, liebe Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Es ist doch echt etwas, wenn ich es selber so oft jetzt gesagt habe, das sitzt doch irgendwann. Und das sagt man ja, ein guter Anweiser, Ausbilder, Lehrer, der wiederholt seine Sachen immer wieder. Ja, nicht so, dass es dann irgendwann dir wirklich auf die Nerven geht, aber so, dass du es wirklich begreifst. Und er will hier wirklich einen Punkt machen. Und ich glaube, der Punkt, den er machen will, der ist absolut notwendig für unser geistliches Leben. Weil die Freude am Herrn ist eure Stärke, hat einmal Nehemia geschrieben und aufgeschrieben, als Esra den Leuten das Gesetz vorgelesen hat. Und die Leute, als sie das Gesetz gehört haben, angefangen haben zu weinen, weil sie gewusst haben, ey, das Gesetz, das werden wir gar nicht halten können. Und wenn wir das nicht halten, dann geht das wieder nur noch bergab. Und dann sagte Nehemia, als er das gemerkt hat, nee, Leute, hier läuft irgendwas jetzt falsch. Ihr hört das Wort, ihr hört das Gesetz, aber es soll euch eigentlich doch ermutigen. Und dann sagt er, freut euch denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Und dann sagt er, und übrigens, dann esst noch Fettes und trinkt Süßes und so weiter. Also die Freude am Herrn, die freut euch in dem Herrn, ist etwas unglaublich Wichtiges. Ich habe erst gestern nochmal drüber nachgedacht, so abends, so kurz vorm zu Bett gehen, und ich bin mir nochmal eine Sache bewusst geworden. Der Paulus, der das hier aufschreibt, der ist eigentlich ja gar nicht privilegiert, der ist gar nicht privilegiert eigentlich dazu, das zu schreiben. Der Mann, wenn ich gebe euch mal ein Beispiel, ich hab das heute nochmal nachgeschaut, 2. Korinther 11, 23. Ich lese euch mal ein paar Sachen vor, was der Paulus erlebt hat, seitdem der den Herrn nachgefolgt ist. Ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr. Also es geht darum, dass er angeklagt wird, dass er kein Apostel ist und so weiter. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen, viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden 5x40 Schläge weniger einempfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. Also diese Steinigung, die der erlebt hat, weil er Jünger Jesu war, das war nicht nur einfach so, dass er ein paar Steine abbekommen hat. Also da waren Menschen, die ihr Geschäft kannten, die haben ihn gesteinigt, damit er auch stirbt. Also das war wirklich lebensgefährlich. Das hat er erlebt. Und dann sagt er hier, einmal gesteinigt, Schiffbruch erlitten, Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht, oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Also dieser Mann, der ist doch gar nicht so qualifiziert. Der hat ja die ganze Zeit irgendwelche Umstände, und wer die Apostelgeschichte mal nachliest, der wird feststellen, dieser Mann, der war nur in Schwierigkeiten unterwegs. Wenn der hier an die Gemeinde in Philippi schreibt, zum einen ist das ja so etwas, wenn er daran denkt, was er dort in Philippi erlebt hat, ist das natürlich etwas, was ihn doch freut, wenn er so sieht, was Gott dort getan hat. Er ist nach Philippi gegangen, das war die erste Stadt, wo Gott eine riesige Tür für das Evangelium aufgetan hat, nachdem er 1000 Kilometer Missionsreise hinter sich hat, wo überall die Türen zugegangen sind. Und nun in Philippi erlebt er wirklich, da ist eine Frau am Fluss, da treffen sich welche, um Gott anzubeten, er kommt dorthin. Die erste Frau, die dann tatsächlich Christ wird, die Lydia, die Purpurkrämerin. Und dann erlebt er Folgendes in der Stadt. Eine Wahrsagerin läuft hinter ihm und sagt, du bist der Mann Gottes, und prophezeit über ihn. Aber er merkt, diese Frau ist getrieben von einer unreinen Macht, von Dämonen besessen. Und er irgendwann dreht sich um und er treibt die Dämonen aus. Die Frau wird frei, und die Leute, die mit ihr Geld gemacht haben, die fangen an, ihn anzuklagen, dass er Unruhe in die Stadt hineinbringt. Und die Anklagen führen dazu, dass er ins Gefängnis geworfen wird, dass er geschlagen wird, dass er in einen Stock eingespannt wird, wo er seine Arme und Hände nicht mehr bewegen konnte. Und in dieser Nacht erlebt er dann Folgendes, dass er anfängt, Gott zu loben und zu preisen, ihm zu singen, und die Gefängnistüren und die ganze Gefängnis fängt an zu wackeln und zu beben, und er wird frei und er kommt raus aus diesem Gefängnis und er könnte eigentlich weggehen, und da ist er der Kerkermeister, der sich schon deswegen fast das Leben nehmen will, weil jetzt seine Gefangenen alle frei sind, aber Paulus sagt, nein, hab keine Angst, ich bin hier. Und dieser Kerkermeister mit seinem ganzen Haus bekehrt sich und die erste Gemeinde in Philippi entsteht. Und Paulus, wenn er daran zurückdenkt, er denkt, hey, das waren echt viele Schwierigkeiten, die ich da erlebt habe. Die Umstände, die waren nicht gut. Die waren nicht gut. Aber trotzdem war eine Sache ihm wichtig, und die will er den Philippern immer wieder auch sagen, dass etwas, was äußerlich um dich drumherum, etwas, das deine Freude rauben will, und es ist immer etwas, das deine Freude rauben will. Es ist immer etwas, das du vermissen wirst. Aber das letztendlich bringt dazu, dass du nicht die Kraft hast, für den Herrn unterwegs zu sein oder überhaupt dich deines Lebens zu freuen. Und deswegen sagt er den Philippern, eine Sache ist ganz wichtig, freut euch in dem Herrn. Nicht einfach so zu freuen, sondern in dem Herrn. In dem Herrn. Und weil er wusste, wenn man sich in dem Herrn freut, dann können die Umstände ganz merkwürdig sein. Und ich sage euch, wir leben in einer Welt, und Benny hat uns da heute hineingebracht, da sind so viele Informationen, die auf uns eintreffen. Und wenn wir merken, wie diese Informationen manchmal kommen oder manchmal Diagnosen kommen oder du irgendwelche Dinge hörst über dein Leben, über das Leben deiner Kinder, ich sag euch, diese Freude, die kann ganz schnell weg sein, wenn du dich darauf einlässt. Und ich habe nochmal überlegt, ich wollte den Punkt eigentlich nicht machen. Ich habe dem Benni auch was anderes gegeben, einen anderen Vers, glaube ich, da. Aber der Punkt war wirklich, wo ich gestern nochmal nachgedacht habe. Das war der Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, die Informationen, die von außen kommen, die Umstände, die von außen sind, die da sind, die sind ja nicht irgendwie, dass ich mir irgendwas ausdenke, sondern sie sind da. Und in dem Moment, wo ich dann mich damit beschäftige, mit Gottes Wort, wenn ich mich damit sättigen lasse, wenn ich darüber nachdenke, so wie ich jetzt noch ganz spontan heute Morgen noch weiter darüber nachgedacht habe, aber wenn ich das tue, dann merke ich, da ist etwas da, was mich sättigt. Und diese Sättigung, die erfahre ich auch ganz besonders im Gebet. Wenn ich zu euch hier in den Gottesdienst, zu euch hierher fahre, da verbringe ich die Zeit, Gott zu loben, ihm zu danken und ihn zu preisen, ihn anzubeten, weil ich weiß, wenn ich das tue, wenn ich im Gebet mich bewege, nicht nur unbedingt Anbetung, es gibt verschiedene Dinge, über die ich dann bete. Heute war es dann noch eine ganz bestimmte Person, die ich mal hier in der Nähe kennengelernt habe, wo ich nicht mehr wusste, wie es ihm geht. Ein Moslem war er, der sich bekehrt hat und ich habe ihn nachher irgendwie aus den Augen verloren und ich habe einfach, weil ich ihn hier irgendwo in der Nähe kennengelernt habe, habe ich über nachgedacht und habe für ihn auch gebetet. Und ich weiß, dass der Psalm 16 sagt, vor seinem Angesicht, vor Gottes Angesicht sind die Freuden in Fülle. Wenn du vor Gottes Angesicht kommst, wenn du in seine Gegenwart kommst, und genau das passiert ja, wenn ihr hier im Gottesdienst seid. Ihr seid heute im Gottesdienst, ihr kommt vor das Angesicht Gottes, ihr kommt in seine Gegenwart. Und das ist der Punkt, wo diese Freude auf einmal in euer Leben hineinkommt. Wenn ihr euch ständig in dem Gottesdienst bewegen würdet, also nicht nur heute, dann morgen und übermorgen, egal wie langweilig der Gottesdienst ist, auch egal wie langweilig der Prediger ist, wenn ihr zusammenkommt, Gemeinschaft habt miteinander, miteinander euer Leben teilt, dem Wort Gottes zuhört und die Auslegung von einem, der sich da ganz frisch zubereitet hat, ja, das zuhört, das alles dient dazu, dass Freude in euer Leben kommt, weil in seiner Gegenwart Freude da ist. Und das wiederum fängt an, unsere Gedanken zu verändern. Dass wir uns eine Sache immer mehr bewusst werden, wir sind Kinder Gottes. Das war ja übrigens, wo die Jünger mal zurück zu Jesus kamen, nachdem er die 72 ausgesandt hat, immer zu zweit in die Städte zu gehen, das Evangelium zu verkünden, zu sagen, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und als die Jünger losgezogen sind, kommen die zurück und dann freuen die sich, Herr, und die Dämonen sind uns untertan und die Kranken sind heil geworden. Und Jesus, er sagt, hey, freut euch nicht darüber. So nach einem Missionseinsatz oder wenn man irgendwo unterwegs ist, ich kenne das Gefühl, ne? Man kommt dann so zurück und man sagt, wow, was ich da wieder erlebt habe. Du bist wirklich auf dem Höhenflug. Aber ich weiß, nachher kommt auch so ein kleiner Absturz, wenn du weißt, da kommt der Alltag und dann kommen die anderen Informationen und so weiter. Und Jesus sagte dann zu seinen Jüngern, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Und als er das gesagt hat, steht, jubelte er im Geist. Das Wort hier mit jubeln, ich habe mal so ein paar Sachen da auch nachgeschaut, das Wort jubeln ist, der hat sich wahrscheinlich da im Kreis gedreht vor Freude. Also der hat sich wirklich darüber gefreut, dass die Namen der Jünger sind im Himmel geschrieben. Also darüber hat er gesagt, darüber könnt ihr euch jederzeit freuen. Selbst wenn die Umstände schwierig sind, erinnere dich daran, und das ist wirklich ein Glück, das habe ich heute Morgen im Gebet, kam dieses Lied zu mir in meinen Kopf, welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ja, das ist wirklich ein Glück, das wir erleben. Und das andere ist noch, dass wenn ich mich in diese Gegenwart Gottes, wenn ich mich da aufhalte, wenn ich das aufsauge, die Gemeinschaft mit anderen, die Gottesdienste, die Treffen, auch die Gebetstreffen, wo auch immer ich diese seine Gegenwart suche, passiert etwas, das so, ich würde es sagen, ein Friede, der mich durchströmt. Das ist erstmal ein Friede. Wenn ich hier hergekommen bin und ich hatte so, war ein bisschen unruhig, so wie wird die Predigt und so weiter, ja. Und dann auf einmal kommt so ein Friede hinein und in dem nächsten Moment ist dieser Friede, weil er in mir ist, wird er zu einer Freude. Wenn ich jetzt hierher gekommen bin, ich bin ganz locker geworden und ich habe gedacht, ich freue mich einfach, heute den Andreas zu treffen, den Benjamin wiederzusehen, so frisch und sportlich und super angezogen, voll durchdesignt und so, nicht so wie ich. So. Aber okay, ja, ich freue mich darüber. So wirklich diesen Tag, der ist einfach dann besonders. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Es ist der Tag, an dem er dir etwas offenbaren will von seiner Güte, von seiner Freundlichkeit, von seinem Wesen, von dem, dass er alle Dinge in seiner Hand hält. Und wenn die Dinge, die Umstände noch nicht gut sind, dann darfst du wissen, Gott wird die Umstände so lenken, dass sie dir zum Besten dienen. Römer 8, 28. Sie werden dir zum Besten dienen. Und wisst ihr, warum das so ist? Der Römerbrief, der geht ja auch dann noch weiter, Römer 8, 37, dass er dann sagt, sogar in all diesen schwierigen Umständen, in denen Paulus hier auch drin war, dass er letztendlich sagt, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Der uns geliebt hat. Und wenn du dir dessen bewusst wirst, wie sehr Gott dich liebt. Wisst ihr, so schwierige Phasen auch in unserem Leben. Unsere Tochter, die hat einmal eine lebensgefährliche Krankheit gehabt, über einen längeren Zeitraum, Herz nicht funktioniert. Ich habe es mal, glaube ich, hier erzählt, Nieren nicht funktioniert. War eine schlimme Zeit. Und ich sag euch, ich bin manchmal im Auto gefahren, wir haben mit meiner Frau telefoniert, da waren immer Diagnosen, eine schlimmer wie die andere, Erblindung hieß es dann und was auch immer. Wir haben dann telefoniert, darüber gesprochen, über die aktuellen Zustände, ich war oft mit dem Auto unterwegs. Und dann am Ende sagte sie manchmal nur so drei einfache Worte, ich liebe dich. Kennt ihr das? Habt ihr nie gehört? Ruhige Gemeinde hier. Ich spreche hier, als ob alle jetzt so, oh, ja. Auf jeden Fall, ich liebe dich, so einfache drei Worte. Und jedes Mal, als ich da unterwegs war, habe ich gedacht, boah, das gibt mir jetzt gerade richtig Kraft wieder. Und wisst ihr, da gibt es eine Person, und Paulus hat gesagt, wenn ich an sie denke, wenn ich an das Leben von Jesus denke, wie er mich geliebt hat, der diesen Weg bis nach Golgatha durchgezogen hat, der sich hat nicht ablenken lassen in seinem Auftrag. Ich könnte euch da viele Beispiele nennen. Alleine bei der Brotverteilung, bei der Brotvermehrung, wo 5000 Männer gespeist wurden, plus Frauen und Kinder, die man nicht dazu gezählt hat. Also eine große Menschenmenge, die wurden gespeist mit 2 Fischen und 5 Gerstenbroten. Und als diese Menge das satt wurden, haben sie dann eine Sache gedacht, wenn der unser König wäre, das ist ja wie im Schlaraffenland. Der nimmt ein Brot, der bricht das, gibt es seinen Jüngern, die brechen das und alle sind nachher gesund. Wenn der unser König wäre, da brauchst du dich nicht mehr um Brot zu kümmern. Und Fische, da sind ja noch jede Menge Körbe übrig geblieben. Und dann haben die gesagt, wenn der unser König wäre, und sie drängen auf ihn ein, und wisst ihr, was Jesus macht? Er entwich dieser Menge. Er versteckte sich, weil er wusste, das ist nicht sein Auftrag gewesen, jetzt der König sich auf einen Thron da irgendwo hinzusetzen und da die Herrschaft auszuüben, sondern seine Herrschaft ist eine andere Herrschaft. Seine Herrschaft, die ist viel entscheidender, die ist wirklich Menschen aus dem Äußeren, aus diesem Lügengeflecht, in dem sie unterwegs sind, sie da rauszuholen, ihre Herzen zu verändern, aus denen, die nichts sind, deren Bild, das Menschenbild, was noch übrig geblieben ist, wie ein Puritaner das mal ausgedrückt hat, wenn du eine Ruine siehst, ein uraltes Schloss, komplett zerstört, mit Efeu überwuchert, der ganze Garten voller Dornen und Disteln. Wenn du das siehst, dann weißt du, irgendwann war es ein Schloss. Und so ist das Bild, dass der Mensch war wie ein Schloss geschaffen, mit schönen Gärten und nun alles verwildert, alles zerstört. Das ist das Bild des Menschen. Und wisst ihr, was Gott dann getan hat? Indem Jesus diesen Weg bis zum Ende gegangen ist, er hat aus dem Menschen etwas völlig Neues wieder geschaffen. Er bringt ihn in das ursprüngliche Bild wieder hinein. Er erschafft aus dem, was nicht mehr ist, erschafft er etwas Neues. Und so sagt es ja auch Paulus. Er sagt, wenn wir in Christus sind, dann sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Okay, ich gehe schnell weiter. Warte, haben wir noch ein paar Minuten. Hier geht Paulus weiter und er geht hier ganz scharf dann weiter, auch auf einmal wird es ein bisschen schärfer hier. Eigentlich ist der Brief sehr liebevoll geschrieben, nicht so wie Galaterbrief oder andere Briefe. Aber er schreibt dann hier, habt Acht auf die Hunde. Ja, ich sag's euch, eine richtige Schärfe, die er hier reinbringt. Und dann sagt er, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Er schreibt hier von Menschen, die man im Neuen Testament als Judaisierer bezeichnet. Judaisierer, das war so eine Lehre, die Leute in der Gemeinde, in der Jerusalemer Gemeinde, die erste Gemeinde, die entstanden ist, die sie dort vertreten haben, dass sie dann gemerkt haben, okay, wir waren zuerst Juden, wir waren Israelis und nun haben wir uns die ganze Zeit an die Gesetze Gottes gehalten und wir sind Christen geworden. Und dann kommt auf einmal der Petrus, der eine Offenbarung bekommt in der Apostelgeschichte 10 und er geht zu einem Heiden. Etwas, was er selber gar nicht wollte. Der war ja total überrascht. Gott öffnet ihm da das Verständnis und er drängt ihn dorthin zu gehen. Und er geht zu diesem Haus des Cornelius und dieser Heide, der bekehrt sich mit seinem ganzen Haus. Und dann merken die Menschen, okay, die Heiden, die werden errettet. Die hören das Evangelium. Und jetzt gibt es da so eine Gruppe von Menschen, die dann sagen, okay, die sind zwar jetzt Christen geworden, aber zuerst müssen die jetzt verstehen, dass sie eigentlich erstmal sich an die Gesetze und Gebote Gottes halten müssen. Und sie sind wirklich dem Paulus, der dann das gehört hat von Petrus, den Gott dann durch diese Tür, die Petrus geöffnet hat, das Evangelium zu den Heiden zu bringen, er ist da durchgegangen und seine Ausrichtung war, den Heiden das Evangelium zu bringen. Und er merkte, wie die Heiden sich für Jesus entscheiden, wie sie sich bekehren, wie sie zum Glauben kommen, wie Gott in ihnen etwas völlig Neues schafft. Sie sind nun andere Kreaturen, sie sind andere Geschöpfe, sie sind aus dem Nichts geschaffen und auf einmal in ein Ebenbild Gottes geschaffen. In Christus sind sie auf einmal. So, und das, was sie dort erlebt haben, nun gehen diese Menschen aus dieser Gemeinde, gehen denen hinterher in den Gemeinden rein und sagen, nee, Leute, wenn ihr wirklich Christen sein wollt, passt mal auf, Folgendes müsst ihr machen. Erstmal Gebote, erstmal Gesetze Gottes halten und so weiter. Und sie fangen an, ihre Irrlehre dort hineinzubringen. Erstmal das Gesetz und so weiter, nicht die Gnade, die Paulus gepredigt hat durch das Evangelium. Und sie waren richtig ihm auf den Fersen. Überall, wo der hingegangen ist, sind die dem hinterhergekommen. Und dann ist Paulus zurück und da gab es das Apostelkonzil. Da haben sich alle Gemeinden dann nochmal versammelt, Apostelgeschichte 15. Und haben beschlossen und haben gesagt, passt auf, der Dienst von Paulus, der ist legitim und der wird gebilligt. Paulus ist richtig unterwegs, seine Lehre ist richtig. Und die haben aber dann nicht aufgehört, die sind weiter dem hinterhergegangen. Deswegen sagt er denen, die sind wie Hunde. Eigentlich ein bisschen, der dreht hier was um, weil früher haben die orthodoxen Israelis das über die Nichtgläubigen, über die Heiden gesagt, er dreht sich um, aber er sagt, das sind wirklich wie Hunde, die mir ständig hinterherlaufen. Das sind Hunde, die ihre falsche Lehren da in die Gemeinden, wo ich drinne war, die sie dort bellen. Das sind Menschen, die voller Krankheiten sind und ihre Krankheiten überall verteilen. Also er sagt, das habt Acht auf die, passt auf die Hunde. Und dann sagt er, passt auf die bösen Arbeiter. Also die Menschen, die dann letztendlich irgendwelche Werke bewirken und er sagt, es sind böse Werke, die sie bewirken. Sie haben ja eigentlich, sie denken, sie bewirken ein gutes Werk, aber nein, das, was sie letztendlich bewirken, ist böse. Und dann sagt er, und habt Acht auf die Zerschneidung. Auch hier wieder so ein Wortspiel, wo er sagt, nicht Beschneidung, er sagt Zerschneidung. Er spricht eigentlich von einer Verstümmelung. Ja, das ist so in die Richtung, in die er geht, weil sie gesagt haben, wenn ihr Christen sein wollt, müsst ihr, die jungen Männer an ihrem Organ, ein Stück Fleisch, Haut muss weggeschnitten werden. Dann erst können sie Christen sein. Also sie legen diesen Menschen neue Lehren auf. Und Paulus sagt, diese Freude im Herrn, die wird attackiert und sie wird attackiert durch solche Dinge, vor denen er sagt, passt auf diese Lehren, die in eure Gemeinde hineinkommen. Passt auf da drauf. Und man könnte sagen, haben wir die überhaupt heute noch? Haben wir diese Menschen, die so denken, über andere schlecht denken, haben wir die heute immer noch, die dann denken, sie sind die Richtigen, sie müssen irgendwelche neuen Regeln hier reinbringen? Und ich hatte erst letzte Woche mich mit einem, mit dem wir in Sri Lanka seit vielen Jahren arbeiten, und der hat seinen Sohn, der war jetzt hier in Deutschland gewesen, hat seine Verwandten hier besucht, und ich habe mich mit ihm getroffen, und er hat eine Gemeinde in der Hauptstadt in Sri Lanka, in Colombo, und er sagt gerade, ich will gerade, ich glaube, ich muss neue Gemeinden starten, ich muss neu gründen. Und dann frage ich, ja, warum denn? Und er sagte, ja, weil ich muss für verschiedene Level der Menschen, muss ich irgendwie was Neues schaffen, weil er sagt, es gibt Menschen, die sind bei bestimmten Firmen angestellt, sie müssen sehr viel arbeiten und sie schaffen es nur Sonntag zum Gottesdienst und sie können nicht Mittwochvormittag zu dem Gebetsgottesdienst kommen, weil sie halt arbeiten müssen. Und dann sagte er, und die Leute, die aus diesen, die aus den, aus der armen Gegend kommen, die mehr Zeit haben, die dann Zeit auf den Gebetsgottesdienst haben, sie verachten diese Menschen, weil sie sagen, die kommen nicht am Mittwoch zum Gebetsgottesdienst. Und ich habe so gedacht, der spricht da was an, wo ich dachte, das kenne ich. Ich kenne das. Ich kenne das so oft. Ich bin mit Menschen so oft unterwegs gewesen, in so vielen Ländern. Und dann gibt es Menschen, die heben die Hände zum Gebet und andere sagen, hey, das Hände beim Gebet, ne, kennen wir nicht. Ich sag's euch, ich hab so einen Fall erlebt, hier gar nicht so weit weg hier in der Gegend, und da war ich in einer, das war so eine mehr konservativere Brüdergemeinde, und dann saßen die dort so, und die merken, die werden immer älter, da kommt keine Jugend mehr hinzu, und dann stellen sie einen Referenten ein, einen Jugendreferenten, der war für die Jugend auch zuständig, aber er war ein Gemeindereferent, sowas, so ist richtig. Er hat gepredigt, und dann saß ich mit ihm, neben ihm vorne, und dann fingen wir an, ein paar Lieder zu singen, nicht im Stehen, im Sitzen war das dort, und er hat seine Hände nur so gehoben, so wie ich es heute hier gemacht habe, einfach so ein bisschen gehoben. Und dann sitzt der Mann neben ihm, der Gemeindeleiter, wir waren nachher beim Mittagessen, und er sagte, ja, aber weißt du, wir wollten schon was Neues, aber hast du gesehen, der hat die Hände so hochgehoben beim Lobpreis, beim Singen, hast du das gesehen? Ja, wir kennen das nicht, nee, wir wollen das nicht. Und wisst ihr, ich habe erst gestern mit einem gesprochen, gestern war ich bei so älteren Leuten da, habe auch einen Dienst dort gemacht, und dann sagte der mir, die Gemeinde, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, ich wohne in der gleichen Straße, aber ich sehe da keine Leute mehr fahren. Als ich dort war, da waren noch so 60, 70 Leute, halt ältere Leute, aber irgendwie habe ich gedacht, die haben echt sich da in Dinge, die waren so steif in bestimmten Dingen, die gar nicht mehr zugelassen haben, so etwas wie Hände heben. Also das hat die so abgeschreckt, dass sie gesagt, nee, das kennen wir nicht, das wollen wir nicht. Die Suppe schmeckt mir nicht, schmeckt nicht gut. Nee, so, Hände heben, was ist das so, ne? Und ich denke so, wo steht denn in der Bibel, dass man beim Beten nicht die Hände heben soll? Das steht doch überall, oder nicht? Habt ihr das mal gelesen? Hier, der Kleine, der hat doch auch die Hände immer hochgemacht. War richtig, steht in der Bibel. Steht nicht Hände falten, steht Hände heben. So kenne ich das, ja? Und deswegen ist es wichtig, immer wichtig, wenn wir so viele verschiedene Informationen haben, diese Informationen, die die Gemeinde in eine Gesetzlichkeit reinbringen wollte, dass wir die Informationen aus dem Wort Gottes haben. Dass wir nachschauen, was sagt sein Wort über unsere Gebetshaltung, was sagt sein Wort über mein Benehmen, über mein Leben, über alles. Aber die Grundlage ist nicht, dass wir irgendetwas tun. Paulus sagt, das sind die bösen Arbeiter, das sind diejenigen, die Zerschneidung predigen, das sind diejenigen, die Hunde sind. Er sagt, es kommt nicht darauf an, dass das Werk das ist, was dich erlöst. Er geht hier noch in den Versen danach auch ein bisschen weiter noch mal rein. Es ist nicht das Werk, das dich in den Himmel bringt. Es ist nicht das, woher du kommst. Er beschreibt das ja so schön in den Versen danach, dass er sagt, wenn ich darauf pochen sollte, dann kann ich wirklich damit angeben. Und er gibt da seine Biografie, da in einer Intensität, dann nochmal spielt er sie da. Das Ding ist wirklich, dass Paulus diese Sache völlig durchschaut hat. Er selber war einer, der ein Pharisäer war. Das war damals ein hohes Ideal im Gegensatz zu dem, wie das Wort heute benutzt wird. Er hatte wirklich einen lupenreinen Stammbaum. Er war ein Hebräer von Hebräern. Er kam aus dem Stamm Benjamin. Er war aus diesem Stamm, die Lieblingssöhne von Jakob, ja, Benjamin und Josef, weil es seine Lieblingsfrau Rahel war. Und dieser Stamm, der hielt ja sogar bei David, als der die Rebellion von Absalom war, die hielten zusammen an dem Stamm Juda und so weiter. Und er sagt, ich komme aus diesem Stamm, ich komme aus dem Stamm Benjamin. Und er spricht noch viel mehr und er sagt, ich war nicht nur ein Pharisäer, ich war ein Eiferer für das Evangelium. Also wenn einer mich irgendwie anklagen könnte, ich könnte sagen, ich habe das Gesetz mehr gehalten, wie diese Judaisierer, die euch hier hinterherkommen. Ich habe mich viel mehr noch dran gehalten, an jedes einzelne Gebot. Ich war absolut, absolut vollkommen in dem, wie ich das Gesetz gehalten habe. Und er sagt dann, und all das hat er gesagt, war letztendlich nichts wert. Warum? Wenn du darauf baust, merkst du, du baust auf Mist. Du baust auf nichts. Ich kann euch, wir gehen da gleich nochmal in diesen einen Vers rein. Und er sagt, dass die eigenen Werke nicht die Errettung bringen. Es gibt ein Beispiel, da hat eine Frau mit dem Pastor mal drüber sich unterhalten. Ja, wir müssen doch uns an bestimmte Sachen halten, bestimmte Werke tun. Und dann hat sie das Beispiel genommen, hat gesagt, wenn ich in einem Ruderboot sitze, in der einen Paddel der Glaube, in der anderen Hand die Werke. Und dann paddel ich und dann komme ich voran. Also wenn ein Paddel weglässt, drehst du dich im Kreis. Und so und sagte sie, und so kommen wir in den Himmel. Wir brauchen die Werke und wir brauchen den Glauben. Der Pastor hat sie angeguckt und hat gesagt, bei deinem Bild stimmt nur eine Sache nicht. Mit dem Ruderboot ist noch keiner in den Himmel gekommen. Du kommst in den Himmel nur durch den Glauben an Jesus. Das ist die einzige Grundlage. Das andere, natürlich, wenn dein Herz verändert ist, das will ja Jesus auch in der Bergpredigt sagen, du brauchst ein verändertes Herz. Du brauchst es, dass du innen komplett neu gestaltet bist, dass du überhaupt fähig bist oder in der Lage bist, deine Feinde zu lieben. Liebet eure Feinde. Wie kann man seine Feinde lieben? Ja, schwierig, ne? Okay. Genau. Das kann man, wenn man ein verändertes Herz hat. Wenn man weiß, dass du so sehr geliebt bist, dass einer für dich sogar ans Kreuz gegangen ist. Dass einer das für dich getan hat. Diese Liebe, die bringt dich voran und die verändert dein Herz. Und diese Liebe, wenn sie da ist, wenn die Freude in dir da ist, dann automatisch werden diese Werke folgen, aber sie sind nicht die Grundlage für deine Errettung. Und Paulus, er geht dann hier weiter und das sind noch diese zwei Verse, die ich uns noch mit hineinnehme, dass er dann sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also was mir Gewinn war, was war dem Paulus sein Gewinn? Sein Gewinn war, dass er ein religiöses Ansehen hatte in der gesamten Bevölkerung. Wow, der saß zu den Füßen Gamaliels. Der Mann, der ist geschult und gelehrt worden, wie kein Zweiter. Dieser Mann, der war religiös, nicht nur ein Verteidiger des Gesetzes, der hat ja sogar dafür gesorgt, um die Feinde des Gesetzes, sie zu besiegen. Er war dabei, als Stephanus, ein Christ, getötet wurde, als er gesteinigt wurde. Bei ihm hat man die Sachen abgelegt, er hat auf die aufgepasst. Der hat danach die Gemeinde im Gesamten verfolgt, diese Sekte, diese christliche Sekte, die die Leute von dem Gesetz wegbringen will. Und er war ein Eiferer für das Gesetz. Und er sagt nun, all das, mein ganzes Ansehen, meine ganzen religiösen Erfolge, all das, der Ruhm und die Ehre, die ich hatte, die erachte ich um des Christus willen für Schaden. Er sagt, das hat überhaupt keine Bedeutung, spielt das mehr. Und er geht weiter und er sagt, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Also er sagte, aber da, wo er dann nach Damaskus kam, ein Verfolger der Gemeinde, der die christliche Sekte verfolgte und der wirklich das dann erlebte, dass er dann ja sich mit dieser christlichen Sekte dann irgendwie eins machen sollte, weil ihm Christus erschien. Als das Licht der Wahrheit auf ihn gefallen ist, hat er erkannt, dass all das, was er da an Ansehen und Ruhm und an anderen Dingen, die man nicht greifen kann, es gibt noch viele Dinge, die man greifen kann, wonach sich Leute ausstrecken. Aber als er das erkannt hat im Licht Christi, da hat er eine Sache nur verstanden, diese Erkenntnis, dass ich diesen Christus kenne, alles andere erscheint mir im Gegensatz dazu als Dreck. Alles andere ist wertlos. Alle Dinge werden billig und wertlos, wenn du Christus kennenlernst, wenn du ihn erkennst. Man kennt viele Menschen. Ich habe gelesen von Menschen, von Napoleon vor Hunderten von Jahren. Neulich hat man seine Zahnbürste für 2100 Dollar verkauft. Voller Bakterien, keine Ahnung, ob die noch leben, aber so ekelhaft. Und du denkst, okay, von Napoleon habe ich gelesen, jetzt hat er seine Zahnbürste da verkauft. Ja. Aber ich habe gelesen, aber kennen, den habe ich nicht gekannt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hierher komme, und dann habe ich heute den Andreas getroffen, Benjamin getroffen, Alex hier vorne, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen, die Leute hier, aber ich kenne sie vom Gesicht her, habe ein bisschen ausgetauscht, habe von ihnen etwas erfahren. Auf einmal merkte ich, okay, jetzt kenne ich die. Jetzt kenne ich die Leute. Also nicht wirklich, aber so sage ich mal so, was dieser Zeitraum so zulässt. Aber sie haben mir etwas aus ihrem Leben erzählt und so kann ich sie auch etwas einordnen, weil ich sie dann kenne. Und Paulus sagt, indem ich ihn erkannt habe, indem ich Christus erkannt habe, indem ich in seinem Licht gestanden habe und indem er mir Dinge offenbart hat, auch aus dem Alten Testament ins Neue Testament und was für ein Gott er ist, welche Eigenschaften Gott hat, dass er barmherzig ist, dass er gnädig ist, dass er ein Gott ist, der voller Erbarmen ist, ein Gott ist, der voller Liebe ist. Die Liebe auf zwei Beinen kam hier auf die Erde und er ist voller Gnade, aber er ist auch voller Wahrheit. Das sind die beiden Koordinaten, ja, die braucht man unbedingt. Wahrheit und Gnade. Er ist der, der hier unterwegs war. Und wenn ich ihn seine Werke anschaue, wenn ich seinen Charakter anschaue, und in Jesus offenbart er sich uns. Gott offenbart sich in Jesus, indem er Fleisch geworden ist. Vorher hat man vielleicht gewusst, Gott, ja, das war wie so eine Wolke, hast nicht so genau gewusst, paar Gesetze, paar Gebote. Aber dann, wo du ihn erkannt hast, wo du ihn persönlich hast kennengelernt, wo du gerettet wurdest, wo du auf einmal verstanden hast, dass dieser Gott ein Gott ist, der dich erschaffen hat, der dich neu erschaffen hat, wo du dich für ihn entschieden hast, dann auf einmal merkst du, ich kenne ihn. Und ihn zu erkennen, ich sag euch, da brauche ich nicht weit zu gehen, da kann ich mich an viele Beispiele erinnern von Menschen, wie ich jetzt von Turkmenistan habe ich Ende Juni habe ich einen Pastor kennengelernt, der auch für den AVC unterschiedliche Werke macht. Ich arbeite für den AVC und ich lerne ihn kennen und er hat kurz über sein Land auch berichtet, hat dann abends, ich war im Zimmer neben ihm, noch viel mehr erzählt. Das ist ein Land, das ist so verschlossen wie Nordkorea. Also wenn du dort einreisen willst, du kriegst ein Visum, aber nur mit einem Reisebegleiter, der darf dich noch nicht mal 50 Meter aus den Augen lassen und reist mit dir einmal durchs Land durch. Also du kannst da keine Gemeinden besuchen. Und er erzählt dann, wie er dort angefangen hat, Gemeinden zu bauen. Und dann habe ich ihn gefragt irgendwann, was warst du eigentlich vorher? Und er erzählt, ja, ich war Polizist vorher. Ich habe eine gute Karriere gemacht. Ich war für das ganze Orchester in der Hauptstadt zuständig, für die Musikanten dort. Seine Frau hat im Staatsorchester gespielt. Also es waren Leute aus einer hohen Gesellschaft. Und die beiden erkennen Christus. Die merken, was er in ihrem Leben verändert hat. Und sie haben gesagt, natürlich konnten wir nicht mehr in unserem Job bleiben, weil wir Christen waren. Und wir sind dann gegangen und haben angefangen, eine Gemeinde zu bauen. Mittlerweile hat er einige Gemeinden, manche sehr klein, die er aufbaut. Ganz interessante Geschichten auch, die er mir erzählt hat, wie Gemeinden manchmal da überlebt haben über Jahrzehnte. Aber das Ding ist, wo er das alles weggelassen hat. Und er hat nie irgendwie, er hat das gar nicht erwähnt. Für ihn war das, was er dort tut, war das Höchste, was er für Gott tun kann. Seinen Willen zu kennen, mit ihm unterwegs zu sein. Das ist das, was Paulus erlebt hat, dass er sagte, nun hat er einen Begleiter. Er steht nicht unter diesem Gesetz. Er hat eine Person, die mit ihm durch das Leben geht. Und das, was richtig und falsch ist, das erkennt er durch sein Wort. Da führt ihn der Heilige Geist und er bringt ihn dazu, auch diese Dinge, manchmal die Informationen, die auf einen aus, von außen kommen, sie richtig einzuordnen und zu wissen, okay, das sind jetzt, das war alles gelogen, das stimmt auch nicht und die Dinge, die stimmen und das kann Gott tun, wenn du mit ihm die Beziehung pflegst, wenn du dich in seinem Wort auskennst, du wirst wissen, was ist richtig, was ist falsch. Es gibt immer die zwei Wege nur. Die Bibel ist so einfach. Psalm 1 sagt, es gibt letztendlich gibt's nur zwei Wege. Den Weg der Gottlosen und den Weg der Gerechten. Ich sage es mal so, den Weg des Christen, den Weg des Ungläubigen. Es gibt nur die beiden Wege. Und wenn du kein Christ bist, dann wirst du, wie wir es heute auch gehört haben, Römer 12, Vers 2, es ist, der Psalm 1 vergleicht das wie Spreu, da ist kein Leben drin. Und dann kommt ein Wind, da kommt eine Meinung und es wird weggeweht. Früher in den 50er Jahren hat man gedacht, Atome, sagte die Wissenschaft, Atome kann man nicht teilen, das ist das kleinste Teil, was es gibt. Das war noch vorher, 50er glaube ich, da gibt, wann gab es die Teilung des ersten, egal, auf jeden Fall heute weiß man, die Meinung, die wissenschaftliche Meinung, ja, die so ein Gut ist, die verändert sich doch ständig. Alle paar Jahrzehnte haben die Leute eine andere Meinung. Das sind die Gottlosen. Sie sind unruhig, sie sind umhergetrieben. Sie wissen nicht, was wirklich die Sache ist. Der Gläubige, der ist wie so ein Baum, ein lebendiger Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht wie jetzt alle Blätter abfallen. Nein, nein, der Gläubige, der an dem Wasserbach, der sich vom Wort Gottes nährt, der in dieser Gemeinschaft mit Gott bleibt, der ist lebendig, der bringt Frucht. Das ist das, was Paulus erlebt hat, als er Christus gefolgt ist, als er Jesus erkannt hat. Und ich habe hier noch ein Zitat von Hudson Taylor aufgeschrieben, als er von einer Reise kam, in einen Gottesdienst war und dann stand ein Mann auf und er wollte ihm sagen, er wollte ihn dafür ehren, wie viel Opfer er gebracht hat in seinem Dienst. Und Hudson Taylor hat ihm gesagt, Mann, ich habe nie in meinem Leben ein Opfer gebracht. In dieser Erkenntnis zu stehen, ich habe nie in meinem Leben ein Opfer gebracht. Das einzige Werk, das überhaupt zählt, das einzige Werk, das gut ist, das einzige Werk, das dich errettet, das ist das Werk, das Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat, indem er daran starb für deine Schuld, indem er dann dich zu deinem Kind macht. Du stirbst mit ihm am Kreuz, er macht dich zum Kind und du lebst in einem Auferstehungsleben, wo einer dich begleitet, wo du einen Freund hast, der in jeder Phase deines Lebens mit dir darüber sprechen will, zu dem du rufen kannst, zu dem du alle Emotionen, alles, was du hast, ihm bringen kannst, mit dem du ehrlich bist, weil er dich durch und durch kennt. Und diesen empfängst du, wenn du dich entscheidest für den Glauben und ein Leben mit Jesus. John Nelson Darby, ein Prophet, ein Lehrer, ein Evangelist, ein großartiger Leiter, er sagte noch dazu, es ist kein großes Opfer, auf Dreck zu verzichten. Alles das, was die Welt bieten kann, egal welche Reichtümer, welche Karrieren, John Nelson Darby, eine glänzende Karriere vor sich, die er aufgegeben hat, um Christi willen. Für diese Menschen, die das erkennen, was sie mit Jesus haben, wie, was er mit ihrem Leben da getan hat, das sind diese Menschen, die sagen, alles andere ist nur Dreck, wenn ich ihn erkenne und ihn in seinem Licht. Paulus erkannte seine Selbstgerechtigkeit, all das, es war nichts. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist ein Punkt, den Paulus selber erlebt hat und ich glaube auch, den wir hier zunehmend erleben werden, die Gemeinschaft seiner Leiden. Wenn du zu Christus gehörst, gibt es viele, die dich anfeinden werden. Es gibt viele, die dich dafür lieben werden, dass du ihnen das Evangelium gebracht hast, weil sie nun auch neue Kreaturen werden, weil sie nun eine Ewigkeit vor sich haben, die fest ist, eine Überzeugung, die fest in dir drinne ist, ein Glaube, der überzeugt ist von den Dingen, dass Jesus, was er für dich getan hat, was er jetzt für dich tut und eine Hoffnung, dass du auf ewig bei ihm sein wirst, weil er sagt, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Das ist das, was Paulus hier beschrieben hat. Das ist das, was er in dem Philipperbrief den Philippern mitgeben will. Die Freude, ist angegriffen. Sie wird immer angegriffen. Wenn wir in der Sünde sind, wenn wir in der Sünde leben, ist die Freude immer das Erste, das stirbt. Ja? Es ist immer das Erste, was weg ist. Das ist ganz interessant. Die Freude ist das Erste, was stirbt. Deswegen ist dieser Weg mit Gott der einzige Weg, der dich wirklich in dieser Erfüllung, und ich würde sagen, als Nebenprodukt ist dieses Glück in deinem Leben das, was dich durchtragen wird durch diese Umstände, in denen wir auch hineinkommen werden. Egal welche es sind, sind es Anklagen von außen, Lob und Preis den Herrn. Besonders wenn die Anklagen deswegen sind, weil du ein Christ bist. Ich hab oft auf der Arbeit das mal erlebt, mal ab und zu, ich habe manchmal Halleluja gesagt, dann haben sie zu mir gesagt, der Halleluja kommt und sowas. In der Industrie jetzt nicht. Ja, jetzt nicht, wenn ich damit gemein unterwegs bin. Aber das Ding ist einfach, es gibt Dinge, wo Leute dich nicht mögen werden, wenn du für Jesus unterwegs bist. Aber gleichzeitig hat es mich irgendwie erfüllt, dass ich wusste, die wissen Bescheid. Die wissen, woher ich komme, wer ich bin, dass ich ein anderer bin, als sie es sind. Und auch wenn sie gelästert haben, manchmal, das Wort Gottes ist auch schon manchmal ein Hammer. Ne? Ich habe einem gesagt, der so irgendwie sehr lästerlich immer geredet hat, ich habe ihm gesagt, weißt du, was du sehst, wirst du ernten. Und da steht dann weiter, irrt euch nicht, denn Gott lässt sich nicht spotten. Der war so getroffen, obwohl er so ein richtiger Spötter, so würde ich ihn sagen, so über alles gelästert hat. Aber das Ding hat ihn getroffen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Also es ist wirklich so, dass der einzige Weg, der auf dieser Welt wirklich zählt, der Weg ist, den wir zu gehen haben, und das ist der Weg des Glaubens. Es ist der Weg, mit Gott zu wandeln, mit ihm Gemeinschaft zu haben, in seiner Nähe zu sein. Und das ist das, was ich selber für mich, wie ich selber heute zu mir auch gepredigt habe und auch zu euch. Und tja, sein Wort aus der Ewigkeit. Lasst mich schließen. Ich bete noch zusammen mit uns. Herr Jesus, dein Wort ist wirklich das, was uns immer wieder neu füllt, was uns heute Morgen zu uns geredet hat, was uns heute Morgen ermutigt, dich zu suchen. Herr Jesus, ich bin so unglaublich dankbar, dass du mir damals begegnet bist. Damals mit meinen 15, 16 Jahren, wo ich verstanden habe, diese Leere in mir, die kannst nur du füllen. Diese Freude, die ich noch davor nie erlebt habe, die kannst nur du schenken. Diesen Frieden, der mich so ganz einnimmt, den kannst nur du geben. Diese Liebe, die ich da erlebt habe, dass du ein Gott bist, der aus denen, der eigentlich dir feindlich gegenüber gesinnt war, dass du ihn zu deinem Kind gemacht hast, dass du ihn angenommen hast. Herr, was für einen großen Gott haben wir. Du bist der einzig wahre Gott und du hast dich uns Menschen offenbart. Und Jesus, so danke ich dir für diesen Tag. Ich danke dir für dieses Wort, darüber wir jetzt gesprochen haben, das wir gelesen haben, das Wort, das wir ja in uns aufsaugen sollen. Jesus, dieses Wort, über das wir weiter auch nachdenken sollen. Jesus, ich bin dir so von Herzen dafür dankbar, dass du es uns geschenkt hast. Und Jesus, ich weiß auch, dass heute auch hier Menschen sind, die dich noch nicht kennen, die diesen Weg des Glaubens noch nicht gegangen sind, aber die diese Entscheidung heute treffen wollen, wirklich mit dir ganze Sache zu machen. Und ich möchte einfach zu dir sprechen und einfach sagen, wenn du heute hier bist und du sagst, diesen Jesus, mit diesem Jesus, den habe ich noch nicht so erkannt, wie Paulus ihn erkannt hat, wie andere, die schon mit ihm unterwegs sind, erkannt haben und gemerkt haben, dass er die Schuld und deine Sünden vergeben hat. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte heute diesen Schritt mit Jesus gehen. Ich will diesen Glaubensschritt gehen. Ich will sagen, Jesus, ich beuge mich vor dir und will dir sagen, sei du nun der Herr in meinem Leben. Sei du derjenige, der mein Leben bestimmen darf. vergib mir meine Schuld. Ich tue Buße. Ich beuge mich vor dir und sage, vergib sie mir, nimm sie von mir weg. Ich sage dir, das war der beste Schritt, den ich in meinem Leben getan habe. Und wenn du heute hier bist und du diesen Gedanken bewegst und diesen Gedanken denkst, dann heb doch mal vielleicht kurz deine Hand, dass ich einfach ein Zeichen von dir bekomme, dass du heute hier bist und sagst, ich möchte diesen Schritt mit Jesus gehen. Ich will diesen Weg des Glaubens einschlagen. Dann kannst du einfach kurz deine Hand heben. Danke, habe ich gesehen, danke. Und dann würde ich gleich auch dich bitten, die jetzt die Hand gehoben haben, dass wir uns gleich vielleicht hier vorne nochmal treffen, um einfach auch nochmal darüber zu sprechen und ein Gebet zu sprechen. Aber ich würde dieses Gebet, würde ich gerne jetzt auch mit euch sprechen. Und vielleicht der eine oder andere, der kann das einfach auch mitsprechen, auch wenn ihr schon errettet seid, aber so auch, um gemeinsam da etwas vorzubringen. Und ich bete und sprecht es doch mir einfach nach und besonders die, die die Hand gehoben haben. Herr Jesus, ihr könnt einfach nach wiederholen. Ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld am Kreuz vergeben willst, indem ich zu dir komme und dir meine Schuld bekenne. Herr, ich schlage wirklich an meine Brust und ich sage dir, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich gerecht sprechen willst. Und dass du das jetzt gerade tust. Und ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wirst. Ich bekenne dir meine Vergehen und bitte dich um deine Reinigung durch dein Blut. Amen. Ja, also wie gesagt, die Leute, die da die Hand gehoben haben, ich würde gerne gleich mit euch sprechen. Ich bleibe hier vorne sitzen, damit wir da nochmal ins Gespräch kommen. Okay, danke.